Day. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Happy Birthday! Nachträglich.
Ein singendes Pferd.
Ein cool. Gratulierendes Pferd.
Ja.
Wann hast du das schon mal? Hat dir schon einer zum Geburtstag gewiehert?
Nie. Bis jetzt konnte ich das vermeiden, ja. Ist noch nicht vorgekommen.
Nur ich, ja. Denn du hattest Geburtstag, mein Lieber. Happy Birthday nochmal nachträglich.
Ja. 19.04.
Ja, am Freitag hattest du Geburtstag.
Am Freitag, meine Mutter, ich weiß gar nicht, ob ich das an dieser Stelle schon mal erzählt habe, hat sich damals reichlich Mühe gegeben. Ich glaube, ich bin irgendwie so am Abend geboren worden und hat sich echt Mühe gegeben, dass wir nicht in den 20.04. reinrauschen aus Gründen, sag ich mal.
Die wir hier nicht erwähnen wollen, aber ich glaube, die meisten wissen es. Welche berühmte Persönlichkeit da auch Geburtstag hat und das wollte sie nicht.
Nein.
Ja, es ist verständlich.
Sie wird richtig gequetscht haben. Komm da raus, du Idiot!
Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Es ist auch gut, dass wir das mal hier richtig gestellt haben und dass nicht Leute denken wie, du solltest bestimmt eine Punktlandung für den 20. werden und dann bist du zu früh rausgeflutscht und deine Eltern haben sich geärgert. Ja. Nein, es war genau andersrum. Richtig so.
Nee, man kann viel über meine Eltern sagen, aber Nazis sind sie
sehr
nicht.
Sehr gut. Aber du hast arbeiten müssen an deinem Geburtstag, ne?
Ja klar, es war ja ein Freitag. Da kann ich ja schlecht sagen, Leute, heute geht nicht, weil ich habe ja Geburtstag.
Ja, war
ganz normaler Arbeitstag. Wir sind nur mit einigen Kollegen und meiner Frau danach noch essen gegangen, also so seniorengerecht abgegangen und gefeiert.
Seniorenteller gab es.
Genau. Jeder hat irgendwas, was leicht zu kauen ist, bestellt und dann
durchgeflutscht. Aber du hast einen neuen Anzug gekriegt zum Geburtstag, oder? In der Heute Show, so einen hellen.
Ja, hellgrau. Ich dachte, es ist ein helles Grau, nie vorher getragen. Und ich dachte, ich ziehe jetzt, wo ich 58 bin, so was Flippiges an. Weißt du, mal so ein richtig flippiges Hellmausgrau.
Hellmaus, ja.
Ist auch aufgefallen. Es ist so lustig, dass die Leute doch nach fast 15 Jahren Heute Show mittlerweile alle meine Anzüge kennen. Das sollte mir auch zu denken geben.
Also ich muss als dein persönlicher Style und Modeberater sagen, ich finde, dass dir dunkel besser steht.
Ja.
Weil dieses leichte Mausgrau macht halt auch ein bisschen mausig blass.
Es macht blasser. Ja.
Es macht blasser.
Das gilt ja für alle tendenziell, bei mir kann man ja gar nicht blond sagen, angesichts des Resthaars fällt es ja schwer, die genaue Farbe auszumachen. Es ist aber tatsächlich irgendwie ein blond-grau, das, was noch da ist. Und das stimmt schon, dass mir blaue und dunkle Sachen tendenziell besser stehen.
Ich muss es dir sagen, wirklich, also hör auf mich als dein Freund und Modeberater, so ein bisschen blau und auch dieses leicht violett manchmal, was du hast, so manchmal mit der Krawatte oder so, das steht dir. Das steht dir wirklich gut. Überleg mal vielleicht sonst, weißt du auch, was ich glaube, was auch gut wäre, weil so dieses Violette, wie gesagt, ist auch was, so ein bisschen so ein Blaxploitation-Pimp-Me. Weißt du, so einen violetten Anzug mit so einem Fellkragen und vielleicht so einen Fedora-Hut mit so einer Feder.
Mit so einer langen Feder.
Eine orangene Sonnenbrille.
Ich sag mal,
probier's mal.
Weiß nicht.
Wenn ihr auch jüngeres Publikum kriegen wollt und so.
Mir auch fast ein bisschen spießig, aber wenn du meinst, dann würde ich das machen.
Nimm das hin. Du zahlst viel Geld für meine Ratschläge als dein Modeberater.
Ich zahl gar kein Geld, aber es
ist zukünftig. Wirklich, ich wollte mich damit bewerben jetzt.
Ja, abgelehnt. Aber das ist tatsächlich faszinierend. Das sind die Sachen, die Leute wirklich interessieren. Weißt du, du machst dir eine Woche Kopf über Inhalte, aber die Resonanz auf so einen anderen Anzug, den man noch nicht hatte. Ich weiß auch, dass ich zu unserem Jahresrückblick im Dezember habe ich es gewagt, ein dunkles Hemd auch zum ersten Mal anzuziehen, in Kombination mit, weiß ich gar nicht mehr welchem Sakko, aber kein weißes, sondern erstmals ein dunkles. Das Internet ist durchgedreht.
Ja. Was macht er denn jetzt? Ist er verrückt geworden?
Das war vor Weihnachten war ein Neustart Internet. Das war damals eine große Schlagzeile.
Das Internet ist kurz zusammengebrochen.
Ist kurz zusammengebrochen und müsste neu gestartet werden. Das war echt ein Hammer.
Mein Liebling war, als ich meine Brille neu hatte. Ich trage ja erst seit 2014 wieder Brille, weil bis dahin meine Augen noch so gerade hinkamen. Der Kameramann mit dem Teleprompter musste halt nur auf 20 Zentimeter an mich rankommen, damit ich das lesen kann. Als auch das nicht mehr ging, hatte ich eine Brille. Und du weißt es ja, wie es ist. Am Anfang ist das so ein Fremdkörper. Und dann habe ich da zu viel dran gepackt. Das war auch eine dumme Angewohnheit. Das Lustige war nur, dass einige von den damals ja schon reichlich vorhandenen Verschwörungsheinis dann dachten, das sind doch irgendwelche Botschaften. Immer wenn er sich an die Brille packt, sendet er doch irgendwem eine Botschaft.
Dass sie dir da noch den Text drauf spiegeln. Irgendwelche Ansagen immer noch extra machen.
Nein, das ging wirklich rum. Ich weiß, dass Lutz van der Horst hat gedreht bei irgendeiner Veranstaltung, wo eine gewisse Spinnerdichte war und dann sagte das einer und Lutz Vandross sagte dann, er spielte dann mit und sagte, ja, ist mir auch aufgefallen, aber was will er denn damit sagen? Ja, Sie wissen es doch auch, sagt er dann zu Lutz. Ja, ich weiß auch, aber sagen Sie es doch. Nee, sagen Sie es doch. Und so ging das dann 3 Minuten weiter. Da ist doch schön, wenn man Menschen doch was auch zum Grübeln gibt mit solchen einfachen Sachen.
Aber ich weiß, dass ich auch damals, da wusste ich nicht, dass du jetzt eine Brille hast und du hattest zum ersten Mal eine auf in der Sendung.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt der Gag? Also wann, ja. Warum hast du heute eine Spaßbrille auf und was soll das? Und wo ist der Schnurrbart dazu? Und dann habe ich echt so immer gewartet, bis ich dachte, nee, ich glaube, die ist echt. Ich glaube, das ist wirklich normal so. Ja, aber es ist, man muss sich da einmal durchringen, oder? Dann ist es ja auch okay. Jetzt ist das doch, also ist man, wenn man plötzlich eine Brille hat, dann ist das für die Leute so ganz komisch. Ich muss auch, ich habe auch meine Probleme. Ich kriege den Prompter, kriege ich immer noch ganz gut hin. Das ist echt gut. Aber wenn sie jetzt so mittelnah, ne, oder näher dran, habe ich natürlich echt Schwierigkeiten. Ja. Aber das ist total blöd. Ich versuche es noch so lange hinauszuzögern, wie es geht. Aber ich weiß auch nicht, wie lange.
Na, es ist sogar so, wenn du dann, ich habe sie ja jetzt schon seit ziemlich genau 10 Jahren, dann ist es sogar so, wenn du alte Fotos und Bilder siehst ohne Brille, denkst du, was ist das denn? Ist ja furchtbar. Ja. Weil so eine Brille gibt dem Gesicht natürlich auch einen Rahmen. Das war wie so ein Passepartout früher bei Bildern. Gerade bei meinem Gesicht ist es so. Also wenn du jetzt die Brille abziehst, ist es ja einfach nur noch so eine, dann ist es so eine unförmige Masse.
Ja, also manche Gesichter brauchen eine Brille. So,
man schreit auch mit der Zeit, wenn man eine höhere Dioptrienzahl hat, kriegst du auch mit der Zeit so ein Brillengesicht. Achte mal drauf. Wenn bestimmte Leute mit, also bei mir geht's ja noch, aber wenn Leute dickere Brillengläser haben und nehmen das dann ab, das sieht total komisch aus. Das Gesicht verändert sich irgendwie. Das ist, da bin ich noch nicht, aber da arbeite ich. Aber
bei Jauch war das auch so. Der hatte das auch ja irgendwann, ne? Günther Jauch war auch eines, da ging's mir genauso. Plötzlich hatte er eine Brille. Da musste ich erstmal dran gewöhnen und nach kurzer Zeit kannst du es dir einfach gar nicht mehr anders vorstellen.
Du wirkst auch vertrauenswürdiger und intelligenter natürlich, automatisch.
Ja, ja, ja. Gut, noch habe ich das alles nicht nötig, aber mal sehen, eines Tages vielleicht, wenn ich auch vertrauenswürdig und intelligent wirken muss, dann muss ich mal schauen, ob ich mir auch eine Brille zulege. Aber
gut, bei deinen Tätigkeiten ist das ja eigentlich gar nicht nötig.
Ja, für den Kram, den ich mache, brauche ich das ja nicht.
Ja. Aber auch ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, weil 58, das ist ja nun eine Zahl, da riechst du schon die große 6 am Horizont. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist ja nun die eine Zahl, die man sich auch mit viel Mühe nicht mehr schönreden kann. Da schwingt der Treppenlift schon quasi so mit. Daran werde ich zu kauen haben. 50 und 40 haben mir nichts ausgemacht, aber das ist nicht schön. Ja, und jetzt kommt immer öfter die Frage, ja, wie lange willst du denn überhaupt noch weiterarbeiten? Also es ist schon so, die Jüngeren drängen auch schon so nach. Weißt du?
Gibt es ja schon so wie bei Game of Thrones Kämpfe, so in der Heute-Show, wer dann den Thron später erben wird? Wird da schon so gefochten? Gibt es da verschiedene Clans, die gegeneinander gehen?
Ja, das fände ich lustig. Dann passt da auf. Hätte ich ein bisschen Entertainment, bevor ich in den Sack haue. Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn da so ein richtiger Nachfolgekrieg ausbrechen würde, so wie die Late Night Wars in den USA, weißt du?
Das musst du dann kurz bevor, wenn du dich irgendwann entscheidest aufzuhören, musst du das so anschieben.
Ja.
Dass du so sagst wie, ja, das ist nur, das wird irgendwie, werde ich sehen. Oder du musst natürlich dann auch irgendwie versuchen, das den Leuten klarzumachen, dass du das in der Hand hast. Mhm. Dass das deine Entscheidung ist.
Dass ich einen Erben bestimme.
Ja, und dass da man mit Bestechung vielleicht auch was, also dich vielleicht auch umstimmen könnte, verstehst du?
Sexuelle Gefälligkeiten.
Alles, nein, und auch die Rente aufbessern. Einfach alles, weißt du? Also du hast dir immer schon mal einen neuen Sportwagen gewünscht und musst jetzt darüber nachdenken, wer dein Nachfolger wird.
Ja, verdammt. Ist gut.
So, in diese Richtung.
Ja, ich finde es am liebsten würde, also ich, da ist ja noch gar keine finale Entscheidung getroffen, aber am liebsten hätte ich es ja, wenn man das unter der Decke halten könnte und wirklich eine Sekunde vor Abspann sagt, das war's von mir, Leute, weißt du? Das ohne diese ganzen dusseligen Spekulationen vorher und irgendwelche Nachrufe, die man eh nicht lesen will, weil da sowieso nur Mist drin steht. Einfach nur sagen, das war's, tschüss, und dann in den Sonnenuntergang reiten. Das fände ich am besten.
Boah, das wäre so wie Django, so ein bisschen, ne?
Ja.
Und mit dem Sarg hinterher gezogen.
Einen Sarg hinter dem Pferd herziehen, genau. Ja, aber das ist ja wirklich eine spannende Frage. Was ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören? Und das ist ja immer noch ein nachhallendes Thema, das große Raab-Comeback. Ich weiß gar nicht, ob wir in dieser Sendung schon mal über Stefan, in dieser Sendung, jetzt fange ich auch schon an, genau wie du, wie Opa Kalkofe, verdammt.
Das hast du alles von mir übernommen, mein Lieber. So, da merkt man das Alter eben doch.
Ja, leider doch. Ja, ist richtig. In diesem Podcast hatten wir da noch nie
auch drüber geredet.
Jetzt auch. So.
Ja, nein, das muss er sagen. Also Punkt eins, ich habe das immer bewundert, dass er einer der wenigen ist, der sagt, so, ich höre jetzt auf. Und dann hat er ja wirklich aufgehört. Mhm. Er ist ja aus dem On seitdem wirklich komplett verschwunden. Auch nicht irgendwie dusselige Gastauftritte, auch nicht für viel Geld. Einfach weg, weg. Wirklich weg.
Ja.
Das fand ich immer extrem beachtlich. Jetzt hat er natürlich gerade im Internet eine ziemliche Welle geschlagen mit diesem angekündigten ich komme jetzt doch zurück Ding.
Fight gegen Regina Halmich.
Vorher gab es ja das Video mit Elton auf dieser, wo immer das war, sah irgendwie nach Skandinavien aus oder irgendwo in Bergen, ich weiß es gar nicht, wo er dann den künstlich verfetteten Fettsuit Raab trifft und irgendwie sagt, wir holen jetzt so und so viel Follower, die sind es nicht geworden. Und jetzt ist es halt der dritte Kampf gegen Halmich. Und jetzt kommt er dann zumindest zurück vor Kameras, ob er spricht und ob das nur der Anfang ist und er danach dann, weiß ich nicht, eine neue deutsche Late Night, man weiß ja gar nichts. Also unter PR-Gesichtspunkt natürlich ein voller Erfolg, aber andererseits ist natürlich jetzt der Nimbus des Einzigen, der wirklich in der Rente geblieben ist, damit auch weg, ne?
Ja, der ist weg, aber man muss jetzt wirklich gespannt sein. Aber die Frage ist ja, was macht er auch hinter der Kamera alles Neues, ne? Weil da gehen ja auch die Gerüchte gerade steil. Also mit dem Daniel Rosemann zusammen, ob das sogar eine eigene Streaming-Plattform vielleicht wird, ob da neue Sendungen entstehen oder was da alles überhaupt Neues sein soll und ob er dann vor der Kamera sein wird, ist die zweite Frage eigentlich.
Ja, man weiß nicht.
Aber es scheint auf jeden Fall ein Raab-Comeback zu geben. Auf die eine oder andere Art.
Ja,
und wenn er sich
ja,
nur aufs Maul hauen lässt, das geht ja auch.
Das dritte Mal aufs Maul hauen lässt, genau, obwohl ja Frau Halmich auch nicht jünger geworden ist, aber in jedem Fall ist sie sicherlich trainierter als er, davon gehe ich einfach mal aus. Ja, das wird natürlich ein großes Event, das sie maximal melken werden. Als Produzent ist er ja auch insofern konkurrenzlos, weil wir kennen auch viele TV-Produzenten. Und bei allem Respekt, da sind tolle Leute dabei, aber die wenigsten haben selber inhaltliche Ideen.
Ja.
Sondern die haben einfach entweder ein kaufmännisches Gespür oder sie sind einfach gute Verkäufer und schaffen es, Sendern alles Mögliche anzudrehen. Raab hat sich ja wirklich ganz viel einfach selber ausgedacht. Also dieses Selfmade-Ding, das hat er tatsächlich in Deutschland weltexklusiv. Im Moment ist es ja noch so, dass er vor allem RTL jetzt nochmal in Variation die Sachen verkauft, die er vorher schon bei ProSieben hatte. Also Schlag den Besten ist ja also durchaus unterhaltsam, weil sie die ganzen Umbaupausen zum Beispiel sich ersparen und so. Ich muss aber sehr lachen, dass sie bei Schlag den Besten zum Beispiel einfach das komplette Musiken- und Jingle-Paket aus Schlag den Star mit rübergenommen haben zu RTL. Wahrscheinlich hat er da die Rechte dran oder so, ich weiß nicht, aber da muss ich immer lachen, wo ich so denke, komm, du könntest wenigstens eine andere Spannungsmusik nehmen, warum musst du ProSieben das jetzt auch noch reinreiben?
Das ist schon, ich glaube, es hat vielleicht auch noch gar keiner gemerkt, weil das ist ja auch meistens so, die gucken gar nicht selber die Sendung und dann denken sie immer so, ach, guck mal, jetzt gucken sie es auf RTL und denken, ah, das hätten wir mal auch machen sollen.
Dann, ich glaube, die haben das sehr wohl gemerkt. Die haben das durchaus mitgerichtet. Und die Rache hat ja Elton dann quasi abgekriegt, weil sie der jetzt nicht mehr Schlag den Star machen darf.
Richtig, das ist sehr spät, haben sie es gemerkt. Und dann hat Elton eins drüber bekommen für alle anderen.
Hey, das muss hart sein. Elton arbeitet jetzt nur noch für 9 verschiedene Sender und nicht mehr für 10. Das ist schon echt ein bisschen gemein.
Das ist echt fies. Ich kann verstehen, dass er sich da geärgert hat und dass das auch blöd ist, wenn es wirklich so war, da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen, aber wenn es wirklich so war, dass er es erst sehr spät oder als letzter quasi erfahren hat, ist das natürlich auch echt blöd, das ist auch echt doof und man hätte ihm wenigstens einen Abschied oder eine Abschiedssendung gönnen können, das finde ich ist auch absolut, aber ja, es ist andererseits mit so vielen verschiedenen Sendern, mit den wirklich vor allem gleichen Formaten, das ist schon ein bisschen schwierig.
Also ich glaube, Elton ist wirklich, da gibt es ja so Umfragen, Elton ist in jedem Fall unter den 10, wenn nicht 5 bekanntesten Deutschen.
Mhm.
Das ist wirklich so. Die Leute, ich habe es ja auch mehrfach erlebt, weil ich auch mit ihm auch schon damals Sendungen gemacht habe für ProSieben, als ich noch die Raab-Events moderiert habe. Die Leute mögen den wahnsinnig gerne. Er ist ja auch ein extrem netter, entspannter Kerl.
Absolut, das ist ja auch das Geile. Das ist ja, und das ist ja auch wirklich seine große Stärke. Erstens, dass er wirklich ein wahnsinnig netter Mensch ist und ein ganz, ganz sympathischer, ruhiger,
und er ist authentisch, Typ, was die größte Währung ist im Fernsehen.
Genau das. Und er ist authentisch und er ist einer von ihnen, weil er ist ja wirklich eben, also so eine Karriere ist ja auch beispiellos. Also jedenfalls, ich habe zwar auch als Praktikant angefangen, aber nicht online, also nicht im Online.
sozusagen. Er war
wir
ja
alle haben mal ein Praktikum gemacht.
Ja, ne? Ja. Er war der gelebte Praktikant, der sich hochgearbeitet hat und der eben auch wirklich
ohne
alles
Sex
machen musste.
Ja.
Der, ne, und der alles machen musste und auch wirklich ja dann echt noch immer, auch damals zu der Zeit oft gedemütigt wurde und sich dann hochgearbeitet hat zum und selber Showmaster wurde. Das ist schon was Tolles und ich glaube, das ist auch etwas, was die Zuschauer geil finden.
Total.
Weil das ist so, der ist einer von uns allen und das finde ich
und
auch
das
echt
muss
das
man,
Coole bei ihm.
Finde ich auch und das muss man Raab auch lassen, dass er dann solchen Leuten gegenüber immer sehr loyal ist. Also ich glaube, der Elton weiß natürlich auch logischerweise, was er dem Raab auch als Mentor und Produzent verdankt und der ist wahrscheinlich immer seine erste Ansprechstation und deswegen wird er das auch verkraften, dass er jetzt mal eine Sendung abgibt von den vielen. Ja. Ich finde, dass seine öffentliche Reaktion, du hast ja recht, man kann das nachvollziehen, wenn seine Version stimmt und er das quasi auch medial erfahren hat. ProSieben stellt das anders dar, aber wenn es so war, wie Elton sagt, verstehe ich seinen Frust. Aber du hast auch wieder gemerkt, warum es aus meiner Sicht klug ist, gar nicht auf Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm gesagt, mach das nicht aus der Emotion raus, sondern Abrechnung, weil ich glaube, die Leute, selbst wenn sie dich mögen, auch denken, ja, das sind aber trotzdem immer noch Luxusprobleme. Also abgesehen davon, dass man sich in der Medienbranche immer mehrmals sieht und so eine Abrechnung mit einem Sender immer etwas kurzsichtig ist, da wechselt ja eh alle drei Minuten die Führung bei diesen ganzen Privatsendern. Also ich hätte es nicht gemacht. Es wirkt halt immer ein bisschen wehleidiger, als es gemeint ist.
Ja, das Hauptproblem dabei ist, du machst etwas, es war ja gar nicht, also seine sogenannte, in Anführungsstrichen, Abrechnung ist ja jetzt gar keine Abrechnung, sondern war so eine, war eben eine persönliche Enttäuschung. Also es war, er hat seine Emotionen rausgelassen in dem Moment, aber das Ding ist, was daraus wird, das weißt du halt nicht. Hm. Wenn du dich in Social Media äußerst und du sagst auch vielleicht jetzt einfach nur wie, boah, das hat mich jetzt aber echt geärgert oder sonst wie, dann ahnst du ja nicht, was die anderen Medien, allen voran die Bild, sofort daraus machen. Du bist dann die tägliche Schlagzeile, die nehmen da die Sätze raus. Plötzlich wurde Elton der wichtigste Mann im deutschen TV kurzzeitig per Schlagzeile. Und
ja, die
alles.
Bild hat ihn auf einmal
gefeiert. Die Bild
gefeiert.
Hat ihn dazu gemacht, die hat ihn einfach nur dazu gemacht und du hast dann mit einer Meldung, die du einfach mal gemacht hast, wo du gedacht hast, ich bin jetzt einfach mal ehrlich kurz, wirst du dann plötzlich zu einem Kämpfer für irgendwas, was du gar nicht kämpfen wolltest.
Ja, aber wenn ich eine Sache sagen darf, man kann heutzutage schon ungefähr voraussagen, wie Sachen wirken und was die für Wellen schlagen. Also wenn man hinterher immer sagt, kann ich ja nichts dafür, was die daraus machen. Ja.
Nee, du kannst natürlich, du weißt das, deswegen, du hast ganz recht, man sollte es lassen. Also das ist nur, aber das ist ja das Gemeine am Internet, es lockt dich ja in die Falle.
Aber das fand ich ja immer hart geblieben. Wie souverän du da einfach drüber weggegangen bist, wie Tele5. Das Schläfertsende damals.
Naja, nee, das war ja auch nicht, das war genau, aber da ist es mir ähnlich passiert. Es war auch keine Abrechnung, sondern es war nur ein klares Sagen und eben auch eins, wo wir ganz klar gesagt haben, hallo, wir sind aber noch weiter da und wir haben Bock drauf. Also wer noch will, soll weitermachen. Das war ja auch ganz richtig. Dass dann nach einem langen, also da habe ich es aber auch genauso gespürt, dass dann plötzlich war Kalkofes Abrechnung mit Tele5. Ich habe keine Abrechnung, ich habe nur gesagt, was Sache war und das wird da gemacht, weil man natürlich immer möchte, dass man auch daraus irgendwas Spannendes macht, ne? Dass du irgendein Battle oder irgendeinen Kampf hast. Und deswegen ist es super schwer, egal wie du dich irgendwie äußerst, da du fällst fast immer rein oder es gibt fast immer irgendeinen Dreher, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast und der plötzlich da. Ich habe in einem Interview ganz kurz dazu auch, war bei Barbara Schöneberger im Podcast letztens, gerade vor ein paar Wochen. Und da haben wir nur über Let's Dance geredet. Und da habe ich gesagt, ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Dass ich mal gefragt wurde und dass ich gesagt habe, überhaupt nicht tanzen ist nicht mein Ding. Habe ich das Gleiche irgendwie erzählt, dass sie das überhaupt fragen muss, das sieht man doch. Genau, und ich hätte auch keinen Bock drauf, dass Lambi mich am Ende zusammenscheißt, wenn ich mir so viel Mühe gegeben
habe.
So. So, und das war, und plötzlich nachdem, und wir haben darüber auch geredet, hat keine Sau interessiert, aber bei Barbara Schöneberger, ich war in der bunten und überall mit ganz groß Kalkofes Abrechnung mit Lambi und ich gebe Lambi eine knallharte Ansage.
Wow.
Und überall, und ich sage, ich habe überhaupt nichts gesagt, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich will da nicht hin, ich will nicht tanzen. Und ich will mich, habe auch keinen Bock, mich von Lambi zusammen
aber
scheißen
was mir
zu lassen,
da aber ich will nicht wehtut. Tanzen. Was mich da jetzt doch ein bisschen trifft, ist, wir erzählen das hier weltexklusiv, dass du da eingeladen wurdest und auch warum du nicht hingehst zu Let's Dance, das interessiert niemanden.
Eben.
Und bei der Schöneberger mit den Waffeln einer Frau gibt es irgendwie eine Welle. Was sagt das denn über diesen Podcast?
Ja, ich finde, ich bin auch extrem enttäuscht.
Das liegt an dir.
Wir geben hier auch immer wirklich Neuigkeiten raus. Wir erzählen intime Dinge aus unserem Leben. Du hast von deiner Brille berichtet. Da erwarte ich eine Bildschlagzeile. Aber ne, da nicht. Aber kaum bist du mal bei Barbara, zack, ne? Habe ich eine persönliche Fehde mit Lambi. So.
Aber sehen wir auch hier, wie immer, das Gute, dass sowas überhaupt noch zu Schlagzeilen führt, zeigt ja, dass der Abgesang auf das lineare Fernsehen viel zu früh kommt. Sonst würde sowas die Menschen ja gar nicht interessieren. Auch nicht, was Elton sagt und so weiter. Also es bewegt ja immer noch die Menschen. Das Lagerfeuerfernsehen ist immer noch da. Und jetzt fragt sich die TV-Nation, was wird Mastermind Raab machen? Ich bin auch gespannt, also ob da jetzt wirklich eine völlig neue Idee dann um die Ecke kommt, ob das halbe RTL bald mit Raab-Formaten zugesendet wird. Zu denen hat er ja, glaube ich, echt einen guten Draht, also den hat er ja schon allerhand vertickt. Ich erinnere mich ja auch immer noch gern an die Jahre, als ich eigentlich im Hauptberuf Sportmoderator war und meine Brücke zum Entertainment im Fernsehen waren halt diese Raab-Events. Ich habe ja das alles gemacht, von VOG-WM über Stock Car Crash Challenge, was ehrlich gesagt im Stadion ein bisschen langweilig war, weil Autos sich in Zeitlupe gegenseitig hinten in die Stoßstange gebufft sind. Und mein persönliches Anti-Highlight war von den Arbeitsbedingungen her immer das Olle Turmspringen, weil ich da auf so einer schwimmenden Sieben rumgestanden bin, die ganze Zeit in so einem Hallenbad in München, was sich anfühlte wie ein Terrarium. Das hätte dir auch super gefallen, weil da waren so 57 Grad und nach einer Minute Senden war mir der Schweiß schon in die Schuhe gelaufen und die Maskenbildnerin konnte nur mit einem Schlauchboot zu mir rüberkommen. Das war wirklich grauenvoll.
Aber das heißt jetzt, guck mal, das vergisst man immer alles. Das heißt, bevor du also jetzt hier Systemhure wurdest, warst du Spaßsportnutte. Hast du alle Spaßsport-Events gemacht?
Ja, sogar wenn man sich erinnert, die Pokersendung, die es ja bei Raab gab. Es wurde ja auch gepokert. Selbst das habe ich moderiert.
Mein Gott. Ja. Du warst ja auch für nichts zu schade.
Du musst ja sehen, wo du bleibst. So,
ne? Ja, denn bald ist ja vorbei, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Ne?
Bald ist jetzt übertrieben. Bald.
Ja, in 20 Jahren musst du mal drüber nachdenken.
In 20 Jahren mit, lass mich kurz nachrichten, 78, ja, da lege ich mich fest.
Weil da könntest du dann ja auch Präsident werden zum Beispiel. Das wäre dein eigenes Alter. Also in Amerika ist das Durchschnittsalter ja momentan ungefähr für Präsidentenanwärter und vielleicht dann auch hier als Kanzler.
Wie wäre das? Nee, aber jetzt, wo du sagst, Bundespräsident, also Bundespräsident. Einfach die Ehrenurkunden unterschreiben, hier und da mal irgendwie eine neue neuen Krötentunnel einweihen, zweimal im Jahr so eine Rede halten, das kommt vom Preis-Leistungs-Verhältnis schon hin.
Das ist doch nicht so übel.
Ja.
Denk da mal drüber nach.
Muss ich gar nicht. Wenn die mir das anbieten, mache ich das sofort. Ist ja klar.
Auch neben der Heute-Show oder erst dann danach?
Nee, dann danach. Das wäre sonst eine Interessenkollision auch, glaube ich.
Ich weiß auch nicht, ob du Bundespräsident als Nebenberuf machen kannst. Ich glaube, das musst du hauptberuflich machen, oder?
Ja, aber sollen die mal sehen, ob die da noch einen finden, der das dann hauptamtlich machen will. Also die werden vielleicht froh sein, wenn das einer nebenbei macht.
Ne? Ja, vielleicht jetzt, ich meine, die Leute, die jetzt in die Politik gehen, wir haben ja gerade gehört, Michaela Schäfer und Julian Stöckel treten in die CDU ein.
Das hat die CDU nicht verdient.
Bevor die gefragt werden, sage ich, dann würde ich doch dich nochmal ins Spiel bringen.
Ja.
Also Michaela Schäfer als Bundespräsidentin?
Also vorschlagen kannst du mich ja und dann gucken wir mal, was passiert. Bis dahin muckeln wir uns weiter durch beim Fernsehen und freuen uns, Oliver, dass im Moment gerade die Quoten wieder hochgehen, aber eigentlich nur aus einem Grund, weil wieder mehr Leute vor der Glotze sitzen, weil das Wetter so scheiße ist. Das hat mich auch ein bisschen runtergezogen. Das ist so, wie wenn man, letzte Woche, wenn man sagt, ja, beim Klima, unsere CO2-Werte gehen runter. Ja, weil wir eine Wirtschaftskrise haben. Ach so. Und ein bisschen ist es jetzt so auch bei den Einschaltquoten. Also Ende letzter Woche und auch am Wochenende hatten alle wieder, auch Let's Dance, wieder deutlich mehr Zuschauer wegen Kackwetter.
Ja, das ist schön, da merkt man auch, dass wir älter werden. Lass uns mal über das Wetter reden. Das ist doch wirklich, also das ist doch nicht mehr so wie früher, was sich das Wetter heute erlaubt.
Sind da auch die Grünen schuld eigentlich?
Das ist diese linksgrüne Scheiße, da sage ich dir. Wenn die FDP hat ja schon gesagt, dass sie auch gegen das momentane Wetter ist und hat schon Antrag gestellt.
Ja. Sie sagt, wenn das Wetter nicht bald besser wird, gibt es Neuwahlen.
Ja. Das ist aber wirklich, es ist echt irre. Es macht einen wirklich kaputt, weil es war vor zwei Wochen plötzlich, hast du den Grill schon rausgerollt und hast gedacht, so, jetzt geht's aber los. Es ist warm, es war fast 30 Grad und dann hast du 0 Grad und Bodenfrost in der Nacht.
Ja, also ich grille ja nie ab. Also wer im Winter oder bei Regen nicht grillt, ist meiner Meinung nach einfach schlecht ausgestattet. Also du musst es natürlich unter einem Vordach stehen haben. Es gibt überhaupt keinen Grund abzugrillen. Aber das nur am Rande. Du hast hast natürlich recht, Neuschnee und Glätte in mehreren Bundesländern in der nächsten Woche. Wie absurd ist das denn?
Ja, und das ist ja nur, und man weiß überhaupt nicht mehr, vor allem ich habe nur einen Mantel in dünn und einen in dick.
Und beide riechen auch schon.
Beide riechen. Jetzt hatte ich endlich, war ich froh, dass ich den Wintermantel, der musste dringend jetzt mal weg und ich wollte, habe drüber nachgedacht, ihn mal irgendwann in die Reinigung zu bringen, hatte ihn schon weggehängt. Und da wird schon wieder so kalt, jetzt muss ich ihn wieder zurückholen.
Weißt du noch, wie wir mal unsere Mäntel verwechselt haben?
Oh ja.
Da sind wir irgendwo in Berlin aus einer Kneipe gekommen. Wir hatten beide natürlich große, unförmige, dunkle Mäntel. Und dann hatte ich deinen an und stand draußen auf der Straße und fass mir so in die Tasche und habe zum Glück keine Rotzfahne, aber ein Labello in der Hand. Und habe nur laut in Panik gerufen, das ist überhaupt nicht mein Mantel.
Und ich war zum Glück
aber deiner.
Ja, und ich verrate nicht, was ich da drin hatte und sagte, das ist auch nicht meiner.
Ja.
Und auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, dass wir alles die unterschiedlichen Mäntel. Dann habe ich gesagt, das ist nicht meine Hose.
Ja, wie das passiert ist, wissen wir bis heute nicht. Wie haben wir es geschafft, in dem Restaurant unsere Hosen zu tauschen? Ja, das, mir ist das auch nur in Erinnerung geblieben, weil ich damals so geschockt war, dass mir dein Mantel so ansatzlos passt. Das hat mich enttäuscht. Da war ich von mir selber enttäuscht, dass mir dein Mantel passt.
Das ist
ja
so eng war, ne? Das war, weiß ich, dass du sagtest, dieser Mantel ist so eng. Ach, das ist auch gar nicht meiner. Und dann, hallo.
Ja.
Ja, das ist tailliert. Deswegen, das war das Problem. Ja, ich weiß, das waren noch schöne Momente.
Und weißt du, was das Problematischste an diesem Dauerregen ist? Also hier, ich muss dazu sagen, bei uns im Rheinland ist das mit dem Regen jetzt die letzten Tage noch extremer gewesen als bei euch. Es hat hier wirklich durchgeschüttet, auch in Nächten durchgeschüttet. Und das Schlimme daran ist, ich werde um meine größte Meditationsfreude gebracht, nämlich morgens mit einer Tasse Kaffee dem Rasenroboter zuzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Ding habt. Das ist meine beste Anschaffung ever. Diese kann man ja dann, du machst vergräbst so ein Kabel, damit der kleine Kollege weiß, wo er genau langfahren muss. Und dann macht er so in 2-3 Schichten am Vormittag deinen Rasen. Und er ist ganz süß dabei, wirklich. Also fleißig. Und nur wenn es so regnet und du hast so eine Matschfläche, dann kann er nichts machen. Weißt du, er kann, und dann stehe ich da jetzt und gucke in den Dauerregen und gucke in das Häuschen, wo der Rasenroboter schläft und denke, ach Mensch.
Freut er sich so auch, wenn er dich sieht?
Ich meine immer, dass er mir so zuzwinkert mit einer von seinen kleinen Lampen, aber ich habe wirklich väterliche Gefühle für das Gerät, absolut.
Wir haben einen von beim Nachbarn, ich gucke gerne dem Rasenroboter des Nachbarn
zu. Ja, ist nicht dasselbe.
Ist nicht dasselbe?
Nein.
Wir haben nur Probleme mit dem Rasen, der ist hier irgendwie, der wächst nicht so ganz richtig und ich weiß nicht, ob sich da ein Rasenroboter lohnt, also ob der nicht irgendwann streikt und sagt,
habt ihr mal dran,
das ist unwürdig.
Dran gedacht, da irgendwas, eine Fachkraft dran zu lassen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, in Berlin kann man im April keinen Rasen haben.
Nein, wir hatten schon zwei Fachkräfte gehabt, die es nicht hinbekommen haben. Aber jetzt haben wir selber, also meine Frau ist jetzt dabei und sät wirklich, ist jetzt Rasenfacharbeiterin geworden und hat da richtig Spaß dran. Und das geht so einigermaßen. Aber ein Teil ist immer noch so Steppe. Also wir haben immer noch so ein bisschen Steppengebiet und dazwischen grünen Rasen. Aber ich sag's nur, also für so einen richtig ausgebildeten Rasenroboter, der ja auch, ne, der hat sein ganzes Leben ja nichts anderes gelernt. Der erwartet ja auch einen
saftigen grünen Rasen. Das ist sein Beruf, könnte man gerade zu sagen, ja.
Und wenn du den dann dahin, und dann kriegt er nur so ein bisschen, was ich weiß nicht, ich glaube, das ist unter seiner Würde, ich möchte das keinem Rasenroboter antun.
Verstehe ich. Wenn ich ein größeres Grundstück hätte, fände ich es noch geiler, so ein Aufsitzrasenmäher,
wie
so ein Mini-Traktor.
Weißt du, da sehe ich dich. Wenn wir gerade über das Ende irgendwann der Heute-Show, da sehe ich dich auf dem Aufsitztraktor in so einem lila Mantel
aus dem Studio
mit so einem Fedora-Hut mit Feder.
Und als letztes hört man mich rufen, das ist überhaupt nicht mein Mantel. Und ich hole so ein Labello raus.
Der Labello knackt im Rasenmäher, weil ich ihn weggeworfen habe. Ja, das ist eine schöne Vorstellung, da sehe ich dich auch irgendwann mal. Vielleicht kaufe ich mir auch einen und dann machen wir ein Rennen.
Oh, das ist auch geil. Oder ein Kampf, dass die beiden Rasenroboter gegeneinander.
Das ist noch viel besser. Wir machen den so. Es gibt doch diese Robot Wars oder so im Fernsehen, wo doch in Amerika, ne, die Leute sich so mit irgendwelche Autos oder Roboter selber basteln, die sich dann auf die Glocke hauen. Mhm. Das machen wir mit so Aufsitzrasenmähern.
Illegale Rasenroboterkämpfe, finde ich sehr gut.
Ah, und da machen wir eine Sendung draus und du darfst sie auch dann moderieren.
Nee, Elton soll das machen. Elton braucht das jetzt, der braucht unsere Hilfe.
Das ist eine schöne Idee, das finde ich gut.
Das macht Elton und das läuft dann bei allen Sendern, außer bei ProSieben.
Ja,
Das übrigens, mal, wir haben auch Ideen.
Fällt mir gerade noch ein, dass dieses komische, also ich meine, gut, Aprilwetter ist wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, dass es dann auch nochmal kalt wird, aber das passt jetzt natürlich zu dieser sehr spannenden Eiszeittheorie. Empfehle ich mal zum allgemeinen Googlen. Ist jetzt kein ausgedachter Scheiß. Es gibt Wissenschaftler, unter anderem in den Niederlanden, die befürchten, dass, weil ein bestimmter Atlantik, eine bestimmte Atlantikströmung auch jetzt wieder bedingt durch Wetterveränderung und Klimawandel etc. Langsamer wird. Und das könnte für Europa genau das Gegenteil von dem bedeuten, was wir hier immer erwartet haben, nämlich erstmal eine kleine Zwischeneiszeit. Mhm. Und dann kommen unsere Mäntel natürlich wieder ins Spiel. Ne? Mhm. Also wo man dachte, die braucht man gar nicht mehr. Das ist also das Gegenteil von Hitze. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, aber kann man mal googeln. Hochspannend.
Ist jetzt auch nie, ist auch die Frage, ist das jetzt besser? Also ist es jetzt, wo wir sagen, Gott sei Dank, doch keine Klimakatastrophe, es wird nicht brüllend heiß, wir erfrieren alle. Ist das jetzt besser? Ich weiß es auch nicht.
Nein, ist beides nicht schön. Beides Wetterextreme, ne? Über die sich die wenigsten Leute freuen können, außer die Mantelhersteller halt.
Ja, Roland Emmerich kann dann vielleicht einen zweiten Teil von The Day After Tomorrow.
Stimmt.
The Day After The Day After Tomorrow.
Genau.
The Second Day
After. Da war doch auch so eine Eislandschaft oder
das
so.
War alles, da war alles eingeeist. Der hat schon die Eiszeit vorhergesagt.
Ja, guck.
So, also daher, es gab schon vorher kluge Menschen, die das gesagt haben. Aber
so, jetzt haben wir eine halbe Stunde Podcast und haben de facto über nichts geredet, außer über Elten und Wetter.
Aufsitzrasenmäher.
Die Redaktion hat sich mehrere tolle Sachen ausgedacht. Wir können die jetzt gar nicht mehr alle machen, aber lass uns immer noch über den einen Comedy-Klassiker wenigstens kurz reden, nämlich die Deutsche Bahn. Das erwarten die Menschen
immer.
Einfach.
Das geht immer. Ja, die Deutsche Bahn hat wieder für viele kleine Schlagzeilen gesorgt. Das eine ist, dass sie die Boni ausschütten, obwohl sie nichts erreicht haben von ihren Zielen.
Ja, nichts. Also, sagen wir so, ist ja diesmal geht es ja nicht nur um das Bahnmanagement. Da kam ja schon letztes Jahr die Meldung, über die alle sich aufgeregt haben, dass die sich Boni auszahlen. Jetzt geht es immerhin auch für die Ränge darunter. Ich glaube, diese Woche kriegen dann irgendwie über 30.000 Mitarbeiter einen Bonus, weil sie irgendwie ihre Ziele erreicht haben. Gleichzeitig hat aber die Kundenzufriedenheit einen neuen Tiefstand erreicht, sodass man zu Recht fragen kann, wenn das erfolgsabhängig ist, welche Erfolge genau sind hier jetzt gemeint? Ja, also ich gönne jedem jeden Euro, das ist gar nicht der Punkt, aber
welche Erfolge? Das ist ja auch, geht ja diesmal wirklich an die Mitarbeiter, das muss man auch sagen. Es ging jetzt in diesem Fall eben nicht nur um den Vorstand, sondern eben wirklich, es ist quasi auch ein Teil der Bezahlung, auf den alle gewartet haben oder sehr viele Menschen gewartet haben, und man hat eigentlich nur die Ziele so ein bisschen heruntergesetzt. Ja. Weil es ging, glaube ich, nur darum, dass man irgendwie den Frauenanteil gehoben hat und noch etwas. Also man hat irgendwie Teilziele, ein oder zwei Teilziele hat man erreicht, während man 34 Ziele nicht erreicht hat, aber das war dann genug, um den Bonus auszuschütten.
Ist ja besser, als für die 34 nicht erreichten Ziele den Leuten was abzuziehen. Das wäre vielleicht auch unnötig hart.
Nein, aber man könnte trotzdem
mal versuchen, auch nichts dafür,
es besser zu machen, und da das mit der Pünktlichkeit und mit besseren Bahnstrecken und so weiter nicht so funktioniert, hat man sich eben ein paar andere Dinge ausgedacht, die man vielleicht machen kann, wie zum Beispiel ein intimes Kuscheldetail, Abteil, was man sich ausgedacht hat, also in Planung ist. Ja. Man möchte ein kleines Unterabteil sozusagen machen, wo nur zwei Leute reinpassen, die sich gegenüber sitzen und dann mit einer Glasscheibe voneinander getrennt sind, damit man sich intim unterhalten oder anfassen kann und nicht von anderen gestört wird.
Ja, das ging ja sogar jetzt mit Fotos rum. Ich nehme an, es war entweder eine Computersimulation oder sie haben schon mal ein so ein Probeding gebaut. Zwei Sitze und vom Rest mit einer Milchglasscheibe getrennt. Also das heißt, man kann dann mit seiner Partnerin, seinem Partner in trauter Zweisamkeit durch Deutschland reisen. Ich weiß nicht, wie ob das dann auch schalldicht ist. Das sollte man vielleicht, bevor da das Kopfkino losgeht, sich nochmal genau anrecherchieren, was da stimmt und auch wie viel man sieht durch so eine Milchglasscheibe, kann ich nicht sagen. Aber erstmal ist es natürlich ein schöner Also mir wäre es vor allem wichtig, dass der Geruch von dem Menschen, der in der Reihe hinter mir sonst sein Eibrot oder seine Frikadelle isst, dass der Geruch von der Milchglasscheibe aufgehalten wird. Das wäre mir sehr wichtig.
Das fände ich auch super, aber ich glaube auch jetzt nur, weil du, also alles, was in deinem Kopf herumging, waren Sauereien, die hinter der Milchglasscheibe.
Ja, wofür passieren. Denn sonst? Was ist denn sonst mit einem Zweierabteil? Was denkst du denn, was man dann macht? Schach spielen oder was?
Sprechen, reden, zum Beispiel auch. Ich habe auch gelesen, dass es gedacht ist für Menschen, die vielleicht wichtige Geschäftsgespräche führen oder sich in Ruhe unterhalten wollen und so, und dass sie dafür das gemacht haben, nicht nur für Ficky Ficky. Also ist jetzt, sag ich nur mal so.
Schön langweilig, deine Assoziation, muss ich aber mal sagen.
Ja, also, sorry. Oh. Bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Ich denke da jetzt schon, ich rede auch manchmal im Zug einfach nur, bevor ich den Lümmel raushole.
Ja, weißt du? Ich bin leider etwas traumatisiert, weil ich habe exakt, ist jetzt nicht ausgedacht. Ich bin, sagen wir es wie es ist, auf Wunsch meiner Frau mal mit dem Regionalexpress von Köln nach Bonn zurückgefahren. Und das wäre an sich überhaupt nicht schlimm, das kann man natürlich machen. Es war aber ein Samstag, später Abend, nachdem wir in Köln irgendwie, weiß ich nicht, jemanden getroffen oder war essen, keine Ahnung. Und dann saßen wir im Regionalexpress in einem leeren Abteil. Diese sind ja immer auf zwei Etagen. Wir waren in der oberen Etage, wo auf dem Papier die erste Klasse im Regionalexpress ist. Und dann sehe ich nur so im Augenwinkel, dass fünf Reihen hinter uns ein junges Paar hereinkommt. Und dann kam es zu, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken?
Gesprächen.
Es hatte mit dem Mund zu tun, das ist richtig. Und ich rede nicht von Küssen, mehr sage ich nicht. Wir sind dann einfach gegangen, weil es uns auch zu intim war, muss ich sagen.
Ah, okay, da sehe ich das, daher kommt das bei dir, dass du sozusagen dir die Milchglasscheibe sowieso wünschst.
Und die Person hätte ich sehr gerne eine Milchglasscheibe spontan aufgebaut. Das war aber sicher jetzt einfach nur Pech. Ich hatte einfach nur Pech. Oder vielleicht würden Voyeure sagen Glück, ich habe es als Pech empfunden.
Es ist aber auch bisher nur einmal passiert, dass du es gesehen hast. Aber du bist auch nur einmal Regionalexpress gefahren.
Ja, deswegen meine ich, vielleicht ist das da, gehört das da zum Programm. Ich kann es ja nicht sagen.
Gehört zum Service vielleicht auch.
Ne? Oder vielleicht waren das Bahnmitarbeiter. Nein, das waren keine Bahnmitarbeiter. Und sag mal, hast du das mit dem digitalen Handtuch verstanden?
Das bin ich auch. Ich habe erstmal lange überlegt, was sie mit einem digitalen Handtuch meinen. Hm. Also ob du da irgendwie dir irgendwas digital durch die Kimme fährt, um da irgendwie dich sauber zu rubbeln. Ich wusste nicht, was gemeint ist. Gemeint ist, dass es also quasi das Handtuch, was auch wirklich sonst schon jeden nervt, das abgelegte Handtuch, und das ist mein Platz, dass du also quasi nicht nur die Sitzreservierung machen kannst, sondern wenn du musst dann einchecken und dann bekommst du halt, dann wird wohl irgendwie angezeigt, wie hier sitzt wirklich einer, weil, also so ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil sonst steht da immer reserviert, aber die Hälfte davon kommt ja gar nicht.
Nein, die Hälfte ist ja nur Quatsch.
Oder ein Drittel oder so. Ne? Ja, und dann setzt du dich vielleicht hin und dann immer, nö, hier, hallo, sie haben sind auf meinem Platz etc. Und dass du jetzt hier sowas machst, und vielleicht ist es dann ja auch anders, dass das wie so ein Handtuch ist. Also wenn du dich da reinsetzt und du hast dich nicht eingecheckt, kriegst du einen Stromschlag oder so. Ja. Das würde ich mir auch vorstellen. Oder so Spitzen, Metallspitzen kommen raus oder irgendwas, dass du dann sofort, das ist nicht dein Platz.
Also schön wäre, wenn man ja alleine schon etwas kurzfristiger noch eine Sitzplatzreservierung machen könnte, weil wie oft erlebt man das, wenn man zum Beispiel in dieses dusselige Reisezentrum reingeht, was ja eh schon ein Fehler ist, ist ja verschwendete Lebenszeit. Aber da ist es ja immer so, wenn du jetzt kurzfristig einen Zug buchst, dann sagen die immer, ist leider keine Reservierung mehr möglich. Und dann kommst du in den Zug und siehst, da sind ohne Ende nicht reservierte Plätze. Aber die haben irgendwie so eine Regel, dass die nur irgendwie einen bestimmten kleinen Prozentsatz dann noch elektronisch reservieren dürfen. Vielleicht ist das ja gemeint, dann wäre es ja sogar ein Fortschritt, dass das jetzt kurzfristiger möglich ist oder so.
Es wäre ja einfach nur mal schön, wenn die Sachen, auch wenn du reservierst und wenn dann die Nummern und das Zugabteil auch mit dem realen Zug übereinstimmen würden.
Ja.
Das ist ja eigentlich meistens das Problem. Du hast eine tolle Reservierung, super, und dann immer, die Reihung hat sich geändert und die Züge, leider stimmen die Sachen nie überein und du gehst dahin. Oder letztens waren wir zu dritt, also drei Menschen hatten das gleiche, den gleichen Platz reserviert. Mhm. Und so, das passiert, das ist ja das, was irgendwie nervig ist. Ja. Also, aber das digitale Handtuch, da bin ich auch am gespanntesten drauf, was damit wirklich gemeint ist und was da passieren kann. Aber das sind die zwei großen Neuerungen.
Ja, noch nicht ganz. Es kommt noch eine dritte. Also, die zweite Neuerung ist ja bis jetzt mehr oder weniger Science Fiction. Ob und wann dieses Zweierabteil, wenn es denn kommt, da sein wird, weiß noch niemand. Aber die Fotos oder die Animationen sahen schon vielversprechend aus. Was aber safe kommt, ist, die Deutsche Bahn verbietet Cannabiskonsum an ihren Bahnhöfen.
Also kaum, dass es legal ist, wird es schon verboten.
Ja, und wo soll man denn sonst kiffen, wenn nicht am Bahnhof? Also Bahnhof und Drogen, das gehört doch zusammen, dachte ich.
Ehrlich, das ist doch auch, da holt man die doch auch, da kauft man die ein. Dafür ist der Bahnhof doch da.
Ja.
Es ist doch nicht mehr unpünktlich abzuhalten. Das ist doch schon lange vorbei, das wissen wir doch.
Also das heißt, wenn du zum Beispiel in Frankfurt aussteigst und hast diese paar hundert Meter lupenreine Drogenszene, aber wirklich original mit allen illegalen Drogen, die man sich nur vorstellen kann. Aber Kiffen ist dann am Bahnhof verboten. Also das ist doch alles nicht zu glauben.
Einkaufen kannst du da weiterhin, aber darfst du die nicht anzünden. Es wird immer bizarrer.
Ja.
Und warum? Warum wollen sie das jetzt?
Naja, also vermutlich ist es genau der Grund. Also A, hast du natürlich auch an Bahnhöfen ganze Familien mit inklusive Kindern, dass du dann nicht möchtest, dass da jetzt großflächig gekifft wird und die dann passiv kiffen. Ich schätze, das hat mit Jugendschutz zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass, sagen wir mal, die meisten Bahnhöfe in Deutschland jetzt nicht gerade UNESCO-Weltkulturerbe sind. Also wir haben ja wirklich nur vielleicht drei echt schöne Bahnhöfe in Deutschland und die anderen kämpfen gegen Müll und Gammel und ein schlimmes Image. Ich schätze, dass das so eine Art vorauseilende Notwehr ist.
Ja, mutig. Aber Saufen ist weiter erlaubt. Das
ja,
ist
da sind wir wieder, da sind wir wieder in Bayern. Da sind wir wieder in Bayern, wo halt der Söder Markus jetzt weiter seinen einsamen Kampf gegen die bereits erfolgte Cannabis-Legalisierung führt. In Bayern, da werden die Uhren zurückgedreht. Volksfeste wie die Wiesen, Biergärten, auch demnächst vor Restaurants. Ja, da hat sich's ausgekifft, bevor es richtig losgegangen ist. Ne?
Ja, und es ist ja immer, es ist ja hier wirklich jetzt in diesem Fall nicht der sonst so übliche Whataboutism, aber man muss doch wirklich mal sagen, warum darfst du, also warum wird jedenfalls nicht irgendwie auch versucht, die Menschen daran zu hindern, sich so hemmungslos voll zu saufen, weil eben, wenn wir jetzt gerade über den Bahnhof sprechen, da finde ich das auch zum Beispiel schon sehr störend häufig, wie viel stark alkoholisierte Menschen mit Bierdosen oder Flaschen da sind und da wird irgendwie, das ist in Ordnung. Und in Bayern, ja, also saufen, auch wenn wir hier die Interviews und so dazu hören, da wird richtig drum kämpft, wie das ist Volksgut. Also saufen gehört zur Lebensart, das ist halt so.
Absolut, ja, die Leberzirrhose ist Teil des Brauchtums zusammen mit der Kuckucksuhr. Ich habe es auch nie so richtig verstanden. Also es ist ja dasselbe mit dem Rauchen. Warum, wir hatten das Thema vermutlich auch schon mal, weil es mich ja auch so empört, warum sind manche Drogen, die nachweislich einen viel größeren volkswirtschaftlichen und auch im Gesundheitssystem Schaden anrichten, warum gehören die irgendwie zu unserer Kultur und sind in Ordnung? Also wir haben das ja, wie gesagt, wir wollen ja auch nicht irgendwie wie so eine kaputte Platte klingen. Bei Cannabis, ja, frühestens mit 21, vielleicht sogar einen Tick später wegen Gehirnentwicklung und so. Aber beim Erwachsenen ist es so, ich habe wieder gerade an meinem Geburtstag drauf verzichtet, mehr als, ich habe glaube ich, weiß ich nicht, ein Bier und zwei Glas Wein getrunken, aber einfach nicht aus Spießigkeit, sondern einfach, weil ich weiß, was es für den nächsten Tag bedeutet. Und ja, man wägt halt immer mehr ab, möchte ich wirklich einen halben Tag oder länger entgiften? Habe ich die Zeit, habe ich die Lust und dann lässt man's. Und ja, da kann ich halt nur sagen, im Vergleich, Cannabis, merkst du, außer diesem albernen Fressflash in der Nacht des Konsums, merkst du am nächsten Tag nichts mehr.
Ja, und das ist eben ja genau der Punkt, auch also wie du sagst, auch der Körper reagiert ja anders. Also ich meine, früher hat man das, auch wenn man viel getrunken hat, schneller abgeschüttelt. Ne? Das ist dann irgendwann, macht der Körper das nicht mehr mit. Und wir wissen ja auch alle, das tut alles nicht gut. Und wenn wir aber dann mal an das Rauchen auch denken, wie lange das gedauert hat, es ist immer noch für heute, für Menschen, die jetzt jünger sind, die können sich nicht vorstellen, dass in den 70ern noch zu unserer Jugendzeit wirklich Rauchen überall nicht nur erlaubt, sondern also quasi normal, also fast verpflichtet war.
Man musste.
Egal wie es war, es hat alles nach Rauch gerochen, die ganze Welt hat nach Rauch gerochen, in jedem Raum, überall.
Wenn man eben nicht in der Rauchecke vom Schulhof stand, so wie wir beiden, war man automatisch im Heer der Unsichtbaren und der Uncoolen.
Ja, da warst du ein Loser.
Ja.
Und das hat lange gedauert und ich weiß, welche Diskussionen es gab und wie wütend heute auch noch manchmal Menschen sind, aber wie lange es gedauert hat, auch in jedem Restaurant und in jeder Kneipe, nachdem das schon also eben klar war, dass Rauchverbot war, dass dann aber immer so quasi der Besitzer anguckt wurde, wie, aber wir dürfen schon, ne? Also schon in Ordnung. Und stellen Sie jetzt den Aschenbecher nochmal auf den Tisch. Bis das irgendwie weg ist, das ist natürlich etwas, wenn das so kulturell sich festgefressen hat, dann dauert das ewig.
Ja, aber die gute Nachricht ist ja, sowohl interessanterweise bei Alkohol als auch beim klassischen Rauchen, dass die sonst viel gescholtene Gen Z da eher auf dem Rückzug ist. Das ist ja gar nicht mehr so populär, wie es schon mal war. Das ist doch gut.
Und in England hat man jetzt vorgestellt, also Sunak, der Premierminister, hat jetzt ja gerade einen Vorschlag gemacht, dass eigentlich Rauchen quasi ganz aufhören soll. Also man will jetzt, man hat vorgeschlagen, ein Gesetz zu bringen, was das Rauchen in mehreren Jahren, also dass Menschen, die jetzt wie alt sind, wie war das? Also dass die später, dass später quasi Rauchen überhaupt dann nicht mehr für sie legal ist, dass Menschen über dann keine Zigaretten mehr kaufen dürfen. Irgendwann. Hm. Das ist das große Ziel. Man will das Rauchen komplett auslöschen, sozusagen. Ja. Legal, ja. Jedenfalls.
Ah, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn der Staat in diese Nanny-Rolle rutscht und so. Also man sieht ja eben gerade am Rückgang des Alkoholkonsums und auch des Nikotinkonsums in Deutschland. Man kann sich jetzt wünschen, dass das schneller geht, aber wir leben ja in immer gesundheitsbewussteren Zeiten, dann lasst doch die Leute ihre eigenen Entscheidungen.
Ja, also ich glaube auch, dass das schwierig ist, und ich meine, wir wissen es und man hat es ja immer gesehen, schon zu Zeiten der Prohibition oder ähnliches, wenn du es eben ganz abstellen willst, passiert meistens das Gegenteil davon, und ich glaube auch, die Raucher werden sich das nicht so komplett verbieten lassen, und dann wird es eben einen illegalen Zigarettenmafia-Markt geben irgendwann, weil das ist dann so, das mit Alkohol genauso und genauso wie bisher eben Marihuana und Cannabis eben nur illegal zu erwerben waren. Auch das ist ja eigentlich der Hauptgedanke dabei, dass man eben die Kriminalität daraus bekommt, aus etwas, was sowieso, wogegen man sowieso nicht mehr ankommt, weil man die Menschen einfach nur so vom Gesundleben eben doch etwas schwierig überzeugen kann.
Ist halt so. Wir beide sind jetzt von Natur aus auch nicht die besten
Beispiele dafür.
Nein. Testimonials für gesundes Leben. So, mein Vorschlag ist jetzt folgender, um hier mal ein bisschen Zucker einzubringen, und weil ich eine Uhr besitze. Wir schmeißen erstmal alle journalistischen Themen, die uns die Redaktion gegeben hat. Hier, ich zerknüttel sie jetzt gerade. Wir schmeißen sie weg. Wir machen nur noch zwei Sachen. Ja. Einmal gratulieren wir dem deutschen Schäferhund, weil der... Ja, feiner bist du. Ich wusste das auch nicht. Ich hätte gedacht, es ist schon viel länger. Aber angeblich ist der erste deutsche Schäfer, und so wie man ihn jetzt heute so kennt, irgendwie, wie heißt der? Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Kannst du das lesen? Wie hieß der erste noch, der auf einer Hundeausstellung Rex. 1899...
Rex, und der war Kommissar.
Nein, der kam
Oberkommissar
ja später.
Oberkommissar Rex.
Ja, also er hatte so einen adligen Namen wie diese ganzen komischen Zuchtköter. Und das
Horand,
war angeblich...
Horand von Grafrath.
Oh, euer Merkwürden hat sich's aufgeschrieben. Ja, sehr gut.
Der Rüde Horand von Grafrath im Jahr 1899.
Ja. Das heißt, es gibt diese Rasse, ich wette, die Rasse gibt es schon länger, aber vielleicht in dieser speziellen Zuchtausprägung eben seit 125 Jahren. Ist ja irgendwie so der German Shepherd, der deutscheste Hund, den es gibt. Ich muss sagen, ich habe nicht nur schöne Erfahrungen gemacht. Also nicht nur, dass die in den Beistatistiken ja doch immer ziemlich Champions League sind, sondern es ist wirklich so, ich habe großen Respekt vor denen. Ich habe es auch beim Joggen früher, als ich noch im Freien joggte, hatte ich das öfter, wenn, weißt du, gerade so Landwirte hatten früher gerne auch freilaufende Schäferhunde. Und wenn so einer sich dachte, dem laufe ich doch mal hinterher, das ist kein schönes Gefühl, sage ich mal.
Nee, ich finde auch, also ich bin ja nun ein wirklich riesiger Hundefreund und ich liebe wirklich fast alle Arten von Hunden, aber der Schäferhund hat mich nie getoucht. Also auch zum Glück auch nie gebissen. Aber er war so, ist irgendwie, ich fand immer, der war mir so ein bisschen...
Zu nah am Wolf.
Ja, zu nah am Wolf. Und ja, so, also dem fehlte so das Lässige, was die anderen Hunde haben, weißt du?
Ja, also es ist ja wirklich so. Also gerade mit, also jetzt werden natürlich wieder Leute schreiben, ihr habt überhaupt keine Ahnung, das liegt natürlich an den Besitzern, weil die Besitzer alles falsch machen. Es ist nie der Hund. Das kann sogar sein. Soweit habe ich mich nicht damit beschäftigt. Mir wurde nur gesagt, gerade wenn man kleinere Kinder hat, wäre es gut, wenn die nicht vor dem Hund, wenn die nicht Fang spielen und das Kind fällt um, weil bei dem Schäferhund dann so bestimmte Reflexe einsetzen. Wie so ein Wild, was wegläuft halt.
Ja. Aber er ist halt wirklich ein urdeutscher Hund, ne? Also jetzt, ich meine, wir haben ja auch deutsche Vorbilder, auf die wir nicht sehr stolz sind, die ja auch stolze Schäferhundbesitzer waren, ne? Aber, und natürlich Kommissar Rex hat uns dann ja auch geprägt, ne? Muss man dann ja auch mal sagen.
Unglaublicher Erfolg, nicht nur in der Hunde-Community, hatte Straßenfegerqualitäten. Das kann
auch
eins von heute sich nicht mehr vorstellen.
Ne? Was der für die Polizei getan hat, auch da war die Kriminalstatistik noch in Ordnung, als Kommissar Rex Dienst hatte.
Ich freue mich schon, wenn das Leben des Hundes von Joe Biden verfilmt wird, weil der hat ja auch einen German Shepherd, der immer die Secret Service Agenten beißt. Ich glaube, da gab es schon fünf oder mehr Vorfälle, wo im Weißen Haus jemand gebissen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben ihn irgendwann sogar aus dem Weißen Haus entfernt. Der wohnt jetzt irgendwo anders, glaube ich.
Joe Biden?
Joe Biden, genau. Joe Biden hat seine Leute gebissen.
Hat die Leute gebissen?
Joe Biden hat seine eigenen Bodyguards gebissen. Das musste aufhören.
Ja. Weiß ich auch nicht. Und auf den Teppich gestreut.
Zum Glück hat er meistens die Zähne vergessen reinzutun. Dadurch war es ein bisschen besser. Na, also Glückwunsch, Schäferhund. Und ganz zum Schluss, bevor wir uns jetzt endgültig verplaudern, müssen wir, und das ist mir persönlich ein Anliegen, weil ich den Mann ja zum Glück noch gekannt habe, wollen wir natürlich nochmal würdigen, 50 Jahre am laufenden Band. Ne?
Ja, das muss man auch wirklich machen und das muss man auch immer mal wieder erwähnen für die Menschen, also viele der Boomer natürlich werden sich damit Freuden auch dran erinnern und andere werden sagen, was war denn das? Das war wirklich eine Revolution im deutschen Fernsehen, denn das war Rudi Carrell damals am laufenden Band, war die erste große Samstagabend-Unterhaltungsshow, die nicht, also die mit Kandidaten aus dem normalen Leben Sachen gemacht hat und die nicht nur nach Bildung abgefragt wurden.
Wollte ich sagen, das ist der Punkt.
Das ist also der Punkt.
Bei Coolen Kampf kamen auch schon normale Leute dran.
Aber es ging immer um Bildung. Es ging nicht um Spaß. Du musstest immer beweisen, was du weißt und was du gelernt hast. Mhm. Und bei Am laufenden Band war es das erste Mal, dass du kamst und du wurdest in Rollenspiele verwickelt. Du musstest improvisieren. Impro-Gags wurden gemacht. Man wurde gesagt, du bist jetzt in der Situation, überzeugen Sie den. Und er hat es geschafft, damals alle möglichen Superstars, so nicht nur deutsche, sondern auch internationale Superstars zu holen, die dann eben mit den Normalos in Anführungsstrichen Szenen gespielt haben oder irgendwas gemacht. Das war absolut neuartig. Ja,
das gab den legendären Boxkampf Muhammad Ali gegen diese Oma. Ja. Es gab Auftritte von Lex Barker, Telly Savalas. Also
Jerry Lewis.
Das war natürlich Das war alles geskriptet, weil Rudi halt gar nicht an Impro geglaubt hat. Rudi hat immer gesagt, das erste, was du dir aus dem Ärmel holst, musst du vorher da reingetan haben. Also das war alles 700 Millionen Mal geprobt und überlegt, aber es hatte auch trotzdem immer noch so eine anarchische Spielfreude alles und es war in der Tat sehr erfrischend. Das war eine der wenigen Shows, wo man, wenn man bei Oma und Opa war, sich auch wirklich gefreut hat, dass man das mitgucken durfte.
Ja.
Weil es einfach schlicht unterhaltsam war und ohne, dass man sich dafür entschuldigt oder schämt oder so.
Richtig, und es war wirklich so die erste Show, die, wie du sagst, die also allen gefallen hat. Weil sowas wie Einer wird gewinnen oder ähnliches, das hast du auch geguckt. Mhm. Aber es war für als Kind war es eher langweilig, muss man echt sagen. Ne? Es war nicht, wir konnten die Coolen Kampf, die Stand-Up-Teile, die er da ja gemacht hat, noch gar nicht so richtig verstehen, weil das war immer sehr politisch und sehr tagesaktuell. Das hast du als Jugendlicher oder als Kind nicht wirklich begriffen. Und der Rest war eben Abfragen von irgendwie Wissen, was irgendwie über europäische Länder oder sonst was und über Operetten und so ein Zeug. Und das war nicht so, es war nicht mega unterhaltsam. Aber am laufenden Band hast du einfach gelacht, hast du
ganz
Spaß gehabt. Das war das erste Mal eine Sendung, die richtig Freude gemacht hat und wo jung und alt beieinander saß und damit ist noch vor Wetten, dass quasi das Lagerfeuerfernsehen entstanden.
Und Rudi war halt sozusagen der Prototyp des Showmasters als Allrounders, weil er eben in Sketchen mitgespielt hat, weil er rauskam und gesungen hat. Ich erinnere mich, dass er damals, da war ich noch bei 7 Tage und er war ja der Produzent und da hat Silbereisen in seiner ersten ARD-Show, so lange ist es jetzt schon her, hat Silbereisen ja als Hommage an Rudi Showmaster ist mein Beruf gesungen. Ein Beruf, den der Teufel schuf. Und man konnte Rudi schmeicheln. Also er hatte ja eine durchaus leicht cholerische Seite, aber man konnte ihm auch schmeicheln. Und das fand er so cool, dass Silbereisen seinen Song gesungen hat, dass er ihn dann angerufen hat. Das war ja Rudis großes Hobby, sich die Handynummer von allen möglichen Leuten zu besorgen und ihn dann entweder zu sagen, scheiße, was du da machst, oder ist so richtig gut, was du da machst. Er hat ja immer so Noten verteilt und Silbereisen wurde dann aber sehr gelobt. Also das war, da war ich sogar zufällig mit im Raum, wo er dann irgendwie gesagt hat, das ist richtig gut, wie du machst es richtig gut. Einfach nur, weil er sein Lied gesungen hat. War ja ein toller Song, muss man sagen.
War ein toller Song, nein. Und Rudi Carrell war ja eben einer der begnadetsten, sag ich mal so, wie soll ich sagen, TV-Taschendieben, muss man vielleicht so sagen, weil das Tolle, was er ja gemacht hat, oder früher, es gab ja noch nie Internet und ähnliches, sondern er ist einfach in die ganze Welt gefahren und hat immer geguckt, was gibt's geile Sachen.
In anderen
Ländern. Und das hat er sich alles notiert, hat sich quasi immer alles mitgebracht und das dann nach Deutschland geholt. Also die wenigsten Ideen oder Sachen waren jetzt wirklich
originär von ihm, sondern es war zusammengesucht aus der ganzen
Welt. Das
war ja
im deutschen Fernsehen fast immer so.
Ja, das war ja sowieso eine Krankheit des deutschen Fernsehens. Aber damals war man super dankbar dafür, dass sich einer diese Mühe gemacht hat und mal geguckt hat, was Geiles draußen passiert.
Da hat man die Tür aufgemacht und durchgelüftet und hatte ja selber einfach auch ein Entertainment-Gen. Also ist er wirklich auch, glaube ich, sogar mit seinem Vater zusammen richtig so Conferencier-Jobs gemacht und so. Der wusste halt einfach, wie man einen Raum unterhält. Und bei ihm ging das eben mit Vorbereitung und wirkte aber trotzdem locker, was ja auch nicht alle können. Ne?
Nee, das kann wirklich nicht jeder. Und er wirkte immer, er wirkte immer sympathisch, es hat immer Spaß gemacht und du hast dich immer auf ihn gefreut. Und das war eben wirklich etwas, das, was damals auch was Neues war, weil die Showmaster waren nicht wirklich Entertainer in Deutschland.
Nein, sondern das waren Volkserzieher oder so verkappte Oberlehrer, definitiv. Und bei ihm kam halt eine Lockerheit. Deswegen mochte man ihn so wahnsinnig gerne. Und in der Zusammenarbeit, klar, war er, wie wir alle, auch mal anstrengend, aber er hatte einfach handwerklich es so unglaublich drauf. Man konnte sich dann, selbst wenn man irgendwie sich vielleicht geärgert hat darüber, wenn er in Interviews irgendwie Leute abgewatscht hat, aber er hatte zu 99,9% recht.
Ja. Und es war auch immer, und am laufenden Band, ich meine, das muss man auch noch einmal sagen, das ist ja, daher kam ja der Titel, der Schluss war ja immer, dass du Preise mitnehmen konntest und die fuhren auf einem Band, da waren irgendwie 50 Preise oder so, die fuhren auf einem Band, auf einem Rollband an dir vorbei. Du hast in so einem Spezialsessel gesessen, musstest dir die angucken und danach alles, was du dir gemerkt hattest, durftest du behalten. Und das Wichtigste war immer das Fragezeichen, aber immer ein Würfel mit einem Fragezeichen. Ja. Und das war dann immer eine Reise oder irgend sowas Besonderes. Musstest immer als erstes weil man das Fragezeichen.
Und ja, dann, das konnte sich noch jeder merken.
Genau. Kühlschrank.
Ja. Und da waren auch manchmal so Sachen dabei, die würdest du heute von bei Temu bestellen, also Toaster oder sowas. Ja, ja. Wirklich. Also war eine unschuldige Zeit einfach.
Ja, es war einfach toll, damals hat man sich auch noch über alles gefreut, aber das war einfach eine geile Idee und das war einfach wirklich eine ganz, ganz große Sendung, die das deutsche Fernsehen echt verändert hat. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch.
Ja, lass es uns nicht zu sehr feiern, sonst macht es irgendein Sender demnächst wieder nochmal und das ist das Letzte, was wir brauchen, dass noch ein Format neu aufgelegt wird. Lass uns so erinnern, wie es war wunderbar. Richtig. Und mit so einem versöhnlichen Schlusswort einfach mal auf dem Aufsitzrasenmäher aus dem Podcast reiten.
Selten haben wir so versöhnlich und wunderschön geendet.
Ja. Tschüss.
Ach so, tschüss, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss sollte man trotzdem.
Wenn ich auch das gebiete die Höflichkeit. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.